Sehr verehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Driessen, vielen Dank für diese Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier in Graz bei Ihnen zu sein. Es ist mein erster Besuch in Graz und umso schöner ist es natürlich, zu so einem fröhlichen Anlass hier zu sein. In meinem Vortrag wird es um personenzentrierte Begleitung, Sozialraumorientierung und die Behindertenhilfe gehen. Als ich mit Herrn Krammer im Frühjahr dieses Jahres die ersten Telefonate zum heutigen Vortrag gehalten habe, habe ich gedacht, die bei Alpha Nova sind schon ganz schön weit. Die haben sich schon ganz schön viele Gedanken gemacht und bereits viel über das Thema diskutiert. Was kann ich noch dazu beisteuern? Die Frage vielleicht auch, die sich dem einen oder anderen stellt, der aus der sozialen Arbeit kommt, ist auch, Sozialraumorientierung ist doch eigentlich schon ein alter Hut. Für die Behindertenhilfe ist es das nicht. Und deswegen, glaube ich, lohnt es sich, sich damit nochmal Gedanken zu machen. Was also Sie alle vermutlich auch sehr beschäftigt, denn sonst wären heute nicht so viele Gäste hier, ist die Frage, was ist das eigentlich, personenzentrierte Begleitung, und was soll das dann auch noch mit der Sozialraumorientierung? Und wie können oder wollen wir das überhaupt zusammenbringen? Und ich möchte heute Ihnen meine Überlegungen zu diesen drei Fragen näher bringen. Noch ein paar Worte vorweg. Ich möchte so sprechen, dass möglichst alle mich verstehen. Aber ich habe ein sehr schwieriges Thema hier als Aufgabe bekommen. Und die Texte, die ich zur Vorbereitung nochmal durchgelesen habe und mit denen ich mich beschäftigt habe, sind zum Teil in schwerer Sprache geschrieben. Und ich bin mir nicht sicher, ob es mir immer gelungen ist, eigene Worte zu finden, die alle verstehen. Ich will es aber gerne probieren. Und falls Sie etwas nicht verstehen, bitte ich Sie einfach, den Arm kurz zu heben und dann will ich es noch einmal in anderen Worten versuchen. Worum geht es also in diesem Vortrag? Ich habe Ihnen ein Foto von einem Labyrinth mitgebracht, also einem Garten, in dem die Wege kreuz und quer durcheinander angelegt sind. In einem Labyrinth kann man sich verlaufen und die Richtung verlieren. In einem Labyrinth kann man sogar vergessen, wohin man eigentlich gehen wollte. Es gibt nicht nur einen Weg und eine Möglichkeit, sondern es gibt viele. Und es gibt viele Kreuzungen, wo wir uns entscheiden müssen, welchen Weg wir gehen wollen. Und schließlich gibt es Sackgassen, die uns zum Umkehren bewegen. Ich finde, ein Labyrinth ist eigentlich ein ganz gutes Bild oder eine gute Metapher für das Hilfesystem für Menschen mit Behinderung. Es zeigt die gleichen Merkmale. Das, was man in einem Labyrinth braucht, sind also Orientierung. Und Orientierung meint ganz allgemein erst einmal sich zurechtfinden. Orientierung kann bedeuten, einen Überblick in einer unübersichtlichen Situation zu bekommen. Und ich will versuchen, Ihnen einen Überblick darüber zu geben, was mit personenzentrierter Begleitung und Sozialraumorientierung gemeint sein könnte. Orientierung bedeutet auch, eine Haltung oder eine Ausrichtung zu besitzen, also eine Art Leitlinie, die uns wichtig ist und auf die wir als Ziel zugehen können. Und schließlich, Orientierung macht uns handlungsfähig. Wenn wir keine Orientierung haben, laufen wir zum Beispiel in dem Labyrinth wild durcheinander, bis wir müde und erschöpft sind und gar nicht mehr weiter können. Oder wir bleiben verwirrt stehen, verharren dort, wo wir sind und bewegen uns gar nicht mehr. Orientierung ermöglicht also auch Entwicklung und Veränderung. Daher möchte ich in meinem Vortrag über Orientierungen sprechen, die die Hilfen für Menschen mit Behinderung und ihr Umfeld betreffen. In meiner Vorbereitung sind mir einige Orientierungen eingefallen und die möchte ich Ihnen kurz vorstellen. Vielleicht fallen Ihnen aber beim Nachdenken noch mehr Orientierungen ein. Da wäre zunächst die Institutionenorientierung. Es ist ein bisschen unmodern geworden, darüber zu reden, das gebe ich zu. Und einige von Ihnen wollen am liebsten das auch gar nicht mehr als Wort in unserem Feld begriffen wissen. Institutionenorientierung fragt danach, welche Regeln und Abläufe eine Einrichtung oder ein Dienst braucht, damit alles wie geschmiert läuft. Das hat leider oft dazu geführt, dass gar nicht mehr gefragt oder nachgedacht wurde, was braucht eigentlich der Mensch mit Behinderung, sondern es wurde gefragt, was braucht die Organisation, damit sie möglichst reibungslos funktioniert. Ein typisches Beispiel dafür ist der Duschplan in einer Wohngruppe. Jeder Bewohner bekommt einen festen Tag zugeordnet, an dem er oder sie duschen darf. Das muss so sein, weil nicht genügend Mitarbeiter da sind, um zu helfen, sagt die Institutionenorientierung. Was ist dann aber an heißen Sommertagen oder nach einem anstrengenden Arbeitstag? Für die meisten von uns ist es normal, jederzeit duschen zu können, wenn sie es gerne möchten. Institutionenorientierung hat also auch etwas mit Geld und Ressourcen zu tun. Und das muss man auch ganz klar so sagen, für die Sozialbehörden ist es viel, viel einfacher, den Einrichtungen und Diensten Geld zu geben, damit sie Wohnheime und Tageswerkstätten bauen und Leute einstellen können, anstatt es den Menschen selbst zu geben, damit sie sich die Hilfe einkaufen können, die sie benötigen. So negativ das jetzt klingt, ich werde später in meinem Vortrag zeigen, dass wir trotzdem eine Institutionenorientierung brauchen, um die Hilfe zu organisieren, die benötigt wird. Dass das aber anders aussehen muss als die Institutionenorientierung in der klassischen Behindertenhilfe. Sehr viel lieber beschäftigen sich die Fachleute und auch so Leute von der Uni wie ich mit der Aufgabenorientierung. Was ist eigentlich die Aufgabe der Behindertenhilfe? Wohnheime, Tageswerkstätten, Förderschulen und so weiter haben in der Vergangenheit die Aufgabe gehabt, die Gesellschaft zu entlasten. Sie haben den Städten und Gemeinden ihre behinderten Menschen abgenommen. Und die Städte und Gemeinden brauchten nicht mehr darüber nachdenken, wie sie auch diesen Bürgerinnen und Bürgern ihrer Gemeinde ein zufriedenes und selbstbestimmtes Leben ermöglichen können. Und die Behindertenhilfe hat sich diese Entlastung von der Gesellschaft gut bezahlen lassen. Das ist heute nicht mehr ganz so. Und ich weiß auch, dass ich hier Klischeebilder aufbaue, aber das braucht man auch ein bisschen, um dann weiterarbeiten zu können. Aufgabenorientierung kann aber auch bedeuten, Menschen mit Behinderungen als Kunden der Behindertenhilfe zu fragen, welche Unterstützung sie haben möchten und brauchen. Aufgabenorientierung kann bedeuten, die notwendigen Hilfen mit ihnen gemeinsam zu entwickeln, anstatt über ihre Köpfe hinweg zu entscheiden. Maßnahmeorientierung kennen Sie vielleicht eher aus der Kinder- und Jugendhilfe, zumindest ist das in Deutschland so, aber auch in der Arbeitslosenhilfe. Da bin ich immer mit Freunden und Kollegen im Gespräch, die in Deutschland in Jobcentern arbeiten, die können mir ganz viel von Maßnahmeorientierung erzählen. Diese Orientierung findet man meistens bei den zuständigen Behörden. Da wird überlegt, welche Maßnahmen ein bestimmtes Problem lösen können. Dann werden Einrichtungen und Dienste gesucht und beauftragt, damit sie diese Maßnahmen durchführen. Wenn das geregelt ist, suchen die Behördenmitarbeiter diejenigen Menschen aus, für die diese Maßnahme geeignet sein kann. Es werden die Menschen ausgesucht, bei denen die Maßnahme vermutlich erfolgreich ist. Ob die Menschen selbst das dann aber auch als Hilfe und Unterstützung wahrnehmen oder vielmehr als Zwang, ist dabei gar nicht so wichtig. Auch wenn wir eine derart strenge Maßnahmenorientierung eigentlich in den Hilfen für Menschen mit Behinderung nicht so kennen, nimmt doch der Blick immer mehr zu, nicht zu fragen, was braucht der Mensch und welche Hilfe passt gut zu ihm, sondern eher zu gucken, passt der Mensch gut zu der Hilfe, die wir anbieten. Das sehen wir dann beispielsweise in der Frage, ob ein Mensch für das ambulant unterstützte Wohnen geeignet ist oder ob er besser im Wohnheim wohnen sollte. Oder die Frage, ob ein persönliches Budget das passende ist. Sie sehen, diese drei Orientierungen sind wichtig, machen uns aber auch Probleme. Sie achten zu wenig auf die Interessen von Menschen mit Behinderungen und achten zu sehr auf die Interessen der Einrichtungen und Dienste und Behörden. Die Frage ist, ist das bei Personenorientierung und bei der Sozialraumorientierung anders? Das möchte ich mir mit Ihnen genauer anschauen. Und deshalb diese beiden Begriffe in das Zentrum des Vortrags rücken. Dieses erste Bild soll die Personenorientierung symbolisieren. Ich habe die Person in der Mitte Tim genannt und ich werde im Laufe des Vortrags immer wieder von Tim erzählen. Personenorientierung meint zunächst ganz allgemein, die Person steht im Zentrum. Deshalb ist Tim in der Mitte. Aber er ist nicht alleine da, sondern es gehören immer andere Menschen dazu, die für Tim wichtig sind. Zum Beispiel seine Arbeitskollegen, die Familie und Freunde oder auch der Sportverein. Und die Leute im Sportverein haben auch wieder Familien, Freunde und Arbeitskollegen, die ihnen wichtig sind. Bei der Sozialraumorientierung geht es deshalb nicht um Tim in erster Linie und welche Menschen für ihn wichtig sind, sondern es geht darum, wie viele Menschen zusammen leben, arbeiten und ihre Freizeit verbringen. Auch wenn sie sich nicht alle persönlich kennen, gibt es Verbindungen zwischen ihnen. Und die Verbindungen entstehen in den Gruppen, in denen Menschen etwas zusammen machen, wie auf der Arbeit, in der Familie oder im Sportverein. Diese beiden Bilder werden Sie im Laufe meines Vortrags immer wieder sehen und ich hoffe, ich kann Ihnen damit eine kleine Orientierungshilfe bieten. Ich werde also über folgende Punkte sprechen. Personenorientierung und da fragen, wo kommt das eigentlich her? Was meint dann personenzentrierte Begleitung? Und was wird daraus, wenn es darum geht, wer bezahlt? Dann werde ich über Sozialraumorientierung sprechen. Was hat Sozialraumorientierung mit der Begleitung von Menschen mit Behinderungen zu tun? Was ist die eigentliche Idee der Sozialraumorientierung? Aber auch, welche Probleme gibt es damit? Und schließlich, wohin könnte die Reise gehen? Los geht's mit der Personenorientierung. Personenzentriertes Denken, Personenorientierung. Wo kommt das eigentlich her, habe ich mich in der Vorbereitung auf diesen Vortrag gefragt. Und ganz ehrlich, ich muss zugeben, ich habe das auch immer bisher als Begriff genommen, der einfach gesetzt war. Und das liegt wahrscheinlich auch an meinem Alter. Diejenigen, die schon länger im Geschäft sind, denen wird ganz klar sein, personenzentriertes Denken ist etwas, was sehr stark aus der Psychotherapie ursprünglich stammt. Carl Rogers hat die personenzentrierte Gesprächspsychotherapie entwickelt und damit den Grundgedanken des personenzentrierten Arbeitens auch in unsere Arbeitsfelder gebracht. Es ging also am Anfang bei der Personenzentrierung um Menschen, die schwere seelische Probleme haben und Hilfe benötigen. Menschen, die psychisch krank waren oder eine seelische Behinderung haben. Personenzentriert meint die Person und ihren Blick auf das Problem und ihre Situation stehen im Zentrum. Es geht nicht um die Menschen in ihrem Umfeld, um ihre Wohnung, ihre Betreuer, ihre Ärzte oder Behörden. Außerdem meint das Wort Gesprächstherapie, dass durch Miteinanderreden die Lösung gefunden werden soll. Nicht durch Medikamente, nicht durch technische Hilfsmittel, nicht durch Förderprogramme oder Übungen, sondern durch Reden. Der Grundgedanke der personenzentrierten Gesprächspsychotherapie ist die bedingungslose positive Wertschätzung gegenüber der Person des Ratsuchenden mit Schwierigkeiten, mit ihren Schwierigkeiten und Eigenheiten. Oder wenn man es einfacher formuliert, ich nehme dich an, wie du bist und du bist mir wichtig. Das heißt, die Beziehung zwischen dem Therapeuten und der Person, die nach Hilfe sucht, ist besonders wichtig. Personenzentrierte Gesprächspsychotherapie funktioniert deshalb nicht so mal eben nebenbei und auch nicht mit irgendjemand. Der Therapeut muss deshalb ein paar Grundbedingungen mitbringen, damit die Therapie klappt. Er muss die Person, die Hilfe möchte, achten, ohne Vorbedingungen. Das heißt, er darf nicht sagen, ich mache erst mit dir die Therapie, wenn du jeden Tag arbeiten gehst. Er muss sich in die Person einfühlen und verstehen, warum sie so handelt. Das heißt, er darf nicht einfach sagen, so wie du das machst, ist es falsch, sondern er muss fragen, warum machst du das so? Was ist dir daran besonders wichtig? Und das Schwierigste ist die letzte Grundbedingung. Der Therapeut muss kongruent bleiben. Das bedeutet, er muss aushalten und versuchen zu verstehen, warum zum Beispiel ein Mann seine Frau schlägt. Aber er darf nicht zum Roboter ohne Gefühle werden, sondern er soll zeigen, dass er das nicht gut findet. Und darin steckt ein ganz großes Dilemma, was letztlich auch die Professionalität in einem solchen Therapiesetting ausmacht. Wie läuft denn nun personenzentrierte Gesprächspsychotherapie ab? Und ich glaube, das ist ganz hilfreich, um den Grundgedanken genauer nachzuvollziehen. Ich werde Ihnen die Phasen der Therapie vorstellen wie ein kurzes Gespräch. Die Sätze der Person, die ein psychisches Problem hat, habe ich blau aufgeschrieben. Die Sätze des Therapeuten sind grün und schwarz. Es fängt nun damit an, dass der Klient, also die Person, die Hilfe sucht, zum Therapeuten geht und sagt, ich habe ein Problem. Bitte, mach mir das Problem weg. Aber so funktioniert die Therapie nicht. Deshalb sagt der Therapeut, ich kann dein Problem nicht lösen. Aber ich höre dir zu. Und dann fängt der Klient an zu erzählen. Er soll alles sagen, was ihm wichtig ist und was der Therapeut wissen soll, um das Problem zu verstehen. Das heißt, der Therapeut guckt nicht in die Akte hinein, sondern nur das, was der Klient erzählt, ist das, was für den Klienten relevant ist. Schon beim Reden sieht die Person oft klarer, weil sie darüber nachdenken muss, was der Therapeut hören soll. Der Therapeut soll erstmal nur zuhören und sich interessieren. Er soll Fragen stellen, die ihm helfen, das Problem zu verstehen, wie es der Person geht und warum das Problem für sie so wichtig ist. Aber es geht nicht darum, wer Schuld hat oder ob die Person etwas falsch gemacht hat. Schließlich soll der Therapeut zusammenfassen, was er verstanden hat und welche Gefühle er bei der Person wahrnimmt. Läuft es gut? Dann fühlt sich der Klient verstanden und sagt, ja, genau so habe ich es gemeint. Endlich fühle ich mich richtig verstanden. Und jetzt kann der Therapeut tatsächlich Hilfe anbieten. Er kann sagen, ich helfe dir, damit du die guten und die schlechten Dinge in deinem Leben sortieren kannst. Und damit ist eine Hilfe gemeint, die Dinge klarer zu sehen. Dazu schaut sich der Therapeut mit der Person die wichtigen Dinge in ihrem Leben an und sortiert und ordnet sie. Die Therapie besteht darin, sich einen Überblick über das eigene Leben zu verschaffen. Und in diesem Sinn ist diese Therapie auch eine Orientierungshilfe. Der Klient sagt dann, ich sehe, was gut läuft und ich sehe, was ich ändern möchte und ändern kann. Der Wille zur Veränderung kommt also von der Person und nicht der Therapeut sagt, was die Person ändern soll. Aber er kann wieder Hilfe anbieten. Ich helfe dir, damit du deinen Weg findest, die schlechten Dinge in deinem Leben zu verändern. Es geht also nicht darum, der Person die Verantwortung abzunehmen, sondern die Hilfe soll einen eigenen Weg durch das Labyrinth des Lebens möglich machen. Und wenn alles gut klappt, sagt der Klient hoffentlich am Ende, jetzt erkenne ich neue Wege, um mein Leben zu ändern. Jetzt weiß ich, was ich anders machen kann. Personenzentrierte Begleitung von Menschen mit Behinderungen und besonders von Menschen mit Lernschwierigkeiten ist sicherlich nicht das Gleiche wie personenzentrierte Gesprächspsychotherapie. Aber ich glaube, es hilft, sich an diese Wurzeln zu erinnern, um zu gucken, ob das eine gute Orientierung für gute Begleitung sein kann. Dabei wird jeder und jede von Ihnen hier in diesem Saal an etwas anderes denken, weil Sie zum Beispiel als Experten in eigener Sache, als Angehörige, als pädagogische Profis oder als Vertreter von Politik und Behörden hier sitzen. Ich möchte Ihnen daher an dieser Stelle einen kleinen Augenblick Zeitdenken geben, darüber nachzudenken, was personenzentrierte Gesprächspsychotherapie für Sie bedeutet, beziehungsweise was Sie davon mitnehmen können für personenzentrierte Begleitung. Ein sehr treffendes Beispiel für personenzentrierte Begleitung ist mir, oder nein, ein sehr gutes Beispiel für Personenzentrierung, so muss ich anfangen, ist mir in der Vorbereitung auf diesen Vortrag bewusst geworden. Wenn ich meinen Internetbrowser anschalte und dort Personenzentrierung eingebe, bekomme ich automatisch lauter Verweise auf die persönliche Zukunftsplanung. Das heißt, Google ist total personenzentriert, weil Google genau weiß, dass ich Pädagogin bin und mich mit diesen Fragen beschäftige. Damit sehen Sie aber auch gleich ein Problem, wenn Personenzentrierung die einzige Orientierung in unserem Arbeiten ist. Denn woher soll ich dann neue Ideen bekommen? Woher kommt die Kritik? Woher kommt das Nachfragen, wenn ich immer nur das angeboten bekomme, wovon der andere weiß, dass es mich interessiert und dass es wichtig für mich ist und der andere weiß, dass ich es brauche? Ich glaube, eine Antwort auf dieses Problem liegt in der Sozialraumorientierung. Aber das möchte ich ja erst später genauer erklären. Deshalb lassen Sie mich zurückkommen auf die persönliche Zukunftsplanung. Sie ist für mich ein Beispiel, was relativ eng den Grundgedanken auch klientenzentrierter oder personenzentrierter Gesprächspsychotherapie weiter aufgreift. Aber in der persönlichen Zukunftsplanung gibt es viele Methoden, viele Materialien und viele Ideen, die ebenfalls der Person helfen sollen, eigene Wege zu finden. Dabei geht es nicht um wilde Fantasien und Träumereien, sondern um die Frage, welche konkreten Bedürfnisse und Interessen hinter einem Wunschtraum stehen. Es geht also um eine konkret vorgestellte Zukunft. Das muss ich ganz klar sagen. Persönliche Zukunftsplanung soll dabei helfen, ein persönliches Ziel zu formulieren und die notwendigen Schritte zu erkennen und zu planen. Meiner Ansicht nach, und ich glaube, da stehe ich in Konflikt mit einigen Kollegen, ist, dass persönliche Zukunftsplanung deshalb kein vorgeschaltetes Instrument oder keine Vorarbeit für individuelle Hilfeplanung ist. Das sind zwei grundsätzlich unterschiedliche Dinge. Im besten Fall passen die Ziele der Person und die Möglichkeiten, die das Sozialrecht bieten und die der Kostenträger bezahlen kann, zusammen. Aber das muss nicht so sein. Denn persönliche Zukunftsplanung soll auch ungewöhnliche und neue Wege aufzeigen, die mit dem Katalog der Hilfen durch das Sozialleistungsrecht oft nicht zusammenpassen. Persönliche Zukunftsplanung richtet sich generell an alle Menschen, die in ihrem Leben etwas verändern wollen, nicht nur an Menschen mit Behinderung. Zukunftsplanung soll die Planung der nächsten Schritte erleichtern. Aber personenzentriertes Denken ist eine grundsätzliche Haltung, die jeden Tag neu gelebt werden muss. Und da gibt es leider nur wenig konkrete Anleitungen für Unterstützer, weil personenzentrierte Begleitung für jede Person tatsächlich einzigartig ist. Deshalb kann es keine Kochrezepte geben. Ich habe Ihnen trotzdem versucht, ein kleines Beispiel herauszusuchen, und zwar aus dem Projekt New Paths to Inclusion. Da gibt es ein kleines Minibook für personenzentriertes Denken. Das ist wirklich nur so eine kleine Broschüre, wo viele Methoden zusammengetragen wurden, die Unterstützerinnen und Unterstützer benutzen können, um die Arbeit im Alltag zu erleichtern und auch Informationen über die Menschen zu erhalten, die sich kaum durch Sprache und Sprechen oder durch Schrift ausdrücken können. Also insbesondere Menschen mit schweren und komplexen Behinderungen für deren Unterstützung kann dieses Minibuch kleine Anregungen bieten. Allerdings, das muss ich schon sagen, haben die klassischen Methoden persönlicher Zukunftsplanung meiner Ansicht nach ihre Grenzen. Deshalb verweise ich lieber auf das Partizipationsmodell von Buechelmann und Miranda. Diejenigen von Ihnen, die sich mit unterstützter Kommunikation beschäftigen, kennen das vielleicht, denn dort ist es wesentlich stärker verbreitet als im allgemeinen Kontext der Behindertenhilfe. Das Partizipationsmodell folgt in den Grundgedanken der ICF und ist ganz ähnlich aufgebaut. Dadurch wird es möglich, genauer hinzuschauen, was die Lebenssituation der Person ausmacht. Wie unterscheidet sich die Lebenssituation der Person mit schweren Behinderungen von anderen Personen in ihrem Lebensumfeld? Wo sind Lücken und Barrieren für Teilhabe? Welche Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten sehen wir bei der Person selbst? Aber auch, welche Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten gibt es im Umfeld? Welche Hilfen werden darüber hinaus benötigt? Aber auch, und das ist eine Neuerung gegenüber persönlicher Zukunftsplanung, welche äußeren Rahmenbedingungen gibt es? Und welche können wir davon verändern und Einfluss ausüben? Und welche müssen wir erst einmal hinnehmen und akzeptieren? So schwierig dieses Modell jetzt scheint, und ich gebe zu, es ist ein bisschen gemein, Ihnen so eine kleine Skizze anzuwerfen. Ich erwarte auch nicht, dass Sie das alles lesen und jetzt sofort mitnehmen. Aber das Schaubild wird Ihnen immer begegnen, wenn Sie es mit dem Partizipationsmodell zu tun haben. Insofern hoffe ich später auf einen Wiedererkennungseffekt. So schwierig und aufwendig das hier jetzt aussieht, erscheint mir das Modell trotzdem besonders gut geeignet, auch Menschen mit komplexen Behinderungen Teilhabe zu ermöglichen. Und glauben Sie mir, es ist tatsächlich auch geeignet, im Alltag die kleinen Barrieren aufzudecken und kleine Veränderungen zu beginnen. Die Gefahr bei diesem Modell ist allerdings, und das gebe ich zu, dass wieder nur die Fachleute für die Person planen und ihre eigene Sicht in die Planung einbringen. Hier können Unterstützerkreise, also Gruppen von Menschen, die für die Person wichtig sind, oder auch Experten in eigener Sache als Anwälte und Stellvertreter möglicherweise helfen und weitere Perspektiven einbringen. Und schließlich ein dritter Vorschlag für personenzentrierte Begleitung oder wo man sich Anregungen dazu holen kann, ist ein Papier auf Englisch, Progress for Providers. Es spricht gezielt die Organisation und die Chefetagen an. Progress for Providers ist ein Fragenkatalog. Alle Fragen, die da drin stehen, sollen helfen zu erkennen, ob in Ihrer Einrichtung oder in Ihrem Dienst personenzentriert gearbeitet wird. Ob tatsächlich Personenzentrierung gelebt wird und ob die Regeln und Strukturen in Ihrem Haus diese Idee tatsächlich unterstützen. Leider gibt es das bisher nur auf Englisch, aber ich denke, für die Leute in den Chefetagen sollte Englisch kein Problem sein. Und schließlich, wenn es ums Bezahlen geht. Die letzten Folien haben, denke ich, gezeigt, dass sich der personenzentrierte Ansatz, wie er von Rogers formuliert wurde, in der Begleitung von Menschen mit Behinderung sich verändert. Es wird nicht nur geredet, wie in der Gesprächspsychotherapie, sondern es kommen viele andere und neue Methoden hinzu. Es arbeitet nicht nur ein Therapeut mit einem Klienten, sondern es werden ganze Unterstützerkreise zusammengerufen, also viele Menschen sind beteiligt. Und diese sollen und wollen bei der Orientierung durch das Labyrinth des Lebens helfen. Nicht nur der Mensch selbst mit seinem Problem wird in den Blick genommen, sondern es wird deutlich, dass personenzentrierte Begleitung oft das Umfeld ein Teil des Problems ist. Die Lösung liegt deshalb meistens darin, auch das Umfeld zu verändern und nicht den Menschen. Anbieter von Hilfen müssen sich daher fragen, wie sie diese individuellen Wege, die die Klienten einschlagen, unterstützen können und ob ihre Hilfeangebote dazu passen. Wenn Sie personenzentriertes Denken ernst nehmen wollen, stehen Sie aber vor einem Problem. Eigentlich dürfen Sie nicht zu gut helfen. sodass Menschen mit Behinderungen tatsächlich eigene Wege gehen oder vielleicht sogar gar keine Hilfe mehr benötigen. Eine andere Strategie wäre, dass sie sich als Anbieter immer neue und andere Kunden suchen und denen im schlimmsten Fall einreden, dass sie Hilfe benötigen, selbst wenn es vielleicht gar nicht so ist. Im Rahmen der Einzelfallfinanzierung wird in der Jugendhilfe derzeit genau das bezahlt, was verhindert werden soll: Fälle. Träger benötigen Fälle, um zu überleben, und sie werden sie sich besorgen. Betriebswirtschaftlich ist das gut und nachvollziehbar, aber volkswirtschaftlich ist das ziemlich daneben. Ich habe dieses Zitat von Herrn Hinte übernommen, auch wenn es sich auf die Kinder- und Jugendhilfe bezieht, weil wir in der Behindertenhilfe zum Teil genau das Gleiche beobachten können. Und da kann ich leider nur für Deutschland sprechen, es gibt tatsächlich harte Zahlen und Fakten, die das belegen. Wir haben derzeit es eher mit einem Ausbau des Hilfesystems zu tun, aber von einem echten Umbau sehe ich leider sehr wenig. Ich glaube, das hat nicht viel mit Personenzentrierung und mit Orientierung an den Bedarfen und Interessen der Betroffenen zu tun. Sozialraumorientierung ist da, glaube ich, kein Allheilmittel. Aber einige Probleme, die entstehen und die ich gerade skizziert habe, lassen sich damit bearbeiten. Personenzentrierung kann es nicht alleine sein. Ich möchte mir die Sozialraumorientierung nun mit Ihnen genauer anschauen. Und einige fragen sich vielleicht jetzt das auch noch obendrauf. Schon die personenzentrierte Begleitung ist doch ziemlich anspruchsvoll. Haben wir nicht schon genug damit zu tun, unsere Klienten und Kunden gut zu unterstützen? Ich glaube, die Erklärung ergibt sich eigentlich schon, wenn man die Idee einer personenzentrierten Begleitung wirklich konsequent weiterdenkt. Und dafür greife ich auf eine Aussage einer Hamburger Professorin, Frau Iris Beck, und ihrem Mitarbeiter Daniel Franz zurück, die das vor einigen Jahren formuliert haben, was sie unter Behinderung verstehen. Sie sagen, was mit Behinderung im Kern gemeint ist, sind reduzierte und nicht gleichberechtigte Teilhabechancen an sozialen Beziehungen und gesellschaftlichen Handlungsfeldern. Behinderung bedeutet in ihren Augen also nicht, dass jemand einen Rollstuhl benutzen muss, nicht sehen oder hören kann oder Lernschwierigkeiten hat. Für sie entsteht Behinderung, wenn die Person wegen dieser Beeinträchtigung weniger Chancen für Teilhabe hat als andere Menschen. Und mit dieser Idee stehen die beiden Wissenschaftler gar nicht alleine da. Da wäre zunächst die ICF, die habe ich vorhin schon erwähnt, also die International Classification of Functioning Disability and Health. Sie haben eigentlich diese Definition zuerst geprägt und beschreiben Partizipation als den Grad des Einbezogenseins. Behinderung ist das Ergebnis der Beziehungen zwischen individuellen Faktoren und Umweltfaktoren. Mit der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung wurde dieses Verständnis bestätigt und Verminderung sozialer Teilhabe wurde als Diskriminierung und Menschenrechtsverletzung endlich bestätigt. Klammer auf, das war auch schon vorher eine Menschenrechtsverletzung über die allgemeinen Menschenrechte, aber das wird manchmal auch ein bisschen vergessen und so getan, als wäre das jetzt etwas ganz Neues. Und dann hat das natürlich auch schon Niederschlag gefunden auf die jeweiligen Bundesgesetze. Und analog, normalerweise, wenn ich diese Folie in Deutschland zeige, benutze ich das SGB 9 an dieser Stelle und verweise da auf den ersten Paragraphen. Bei Ihnen habe ich jetzt das österreichische Bundesbehindertengesetz herausgegriffen. Aber Sie können es natürlich auch auf die Region Steiermark übertragen und gucken, wo steht es da? Bestimmt irgendwo an erster Stelle. Das Recht auf bestmögliche Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Okay, Teilhabe ist also was ganz Wichtiges. Was ist damit aber eigentlich gemeint? Und was sind dann genau reduzierte Teilhabechancen? Und ich habe Ihnen vorhin versprochen, dass ich Tim immer wieder einbringen werde. Hier hat er wieder seinen Platz. Stellen Sie sich vor, Tim möchte mit dem Fahrrad in die Stadt fahren. Ich weiß nicht genau, ob er vielleicht Einkäufe dort machen will, Freunde besuchen möchte oder die treffen möchte oder ob er vielleicht einfach nur ein bisschen Sport machen möchte, um etwas für seine Figur zu tun. Das ist auch nicht wirklich wichtig. Wichtig ist, dass Tim nicht einfach nur irgendeinen blöden Wunschtraum hat, sondern ein echtes und konkretes Interesse. Was braucht Tim, um mit dem Fahrrad in die Stadt zu fahren? Naja, zunächst einmal braucht er ein Fahrrad. Wenn er selbst keines hat, kann er sich vielleicht eines von Freunden leihen. Oder wenn er etwas Geld übrig hat, sich ein Fahrrad beim Fahrradverleih leihen. Würde Tim allerdings in einem Land leben, in dem Fahrradfahren verpönt oder sogar verboten ist, wäre es bestimmt schwierig, ein Fahrrad zu bekommen. Dann ganz wichtig, Tim muss Fahrrad fahren können. Das heißt, es muss irgendwann in seinem Leben einen Menschen gegeben haben oder vielleicht auch mehrere, die ihm gezeigt haben, wie man Fahrrad fährt. Am Anfang brauchte Tim vielleicht auch eine Unterstützung, die ihn festhält und die ihm Schwung gibt, damit er nicht umfällt. Das heißt, auch so ein individueller, persönlicher Faktor wie Fahrradfahren können, hat etwas mit anderen Menschen zu tun. Und dann braucht Tim noch eine Straße oder besser noch einen Radweg. Jeder, der schon mal versucht hat, mit dem Fahrrad über eine Wiese oder über einen Kartoffelacker zu fahren, weiß, wie praktisch so eine Straße ist. Diese drei Dinge zusammengenommen geben Tim die Chance, tatsächlich seine Idee, mit dem Fahrrad in die Stadt zu fahren, zu verwirklichen. Deswegen nennt man sie Verwirklichungschancen. Als wirklich gelungene Teilhabe können wir das aber so noch nicht bezeichnen. Gelungene Teilhabe wird daraus erst dann, wenn Tim Wahlmöglichkeiten hat, wenn er Alternativen hat, zwischen denen er auswählen kann. Also zum Beispiel mit dem Roller in die Stadt zu fahren, die Straßenbahn oder ein Auto zu benutzen. Vielleicht muss er auch gar nicht in die Stadt fahren, um Freunde zu treffen, sondern er kann sie genauso im Internet über Facebook treffen. Wenn Tim keine Wahlmöglichkeiten hat, dann handelt es sich hier nicht um Teilhabe, sondern eher um einen Zwang oder um Not. Amartya Sen, der dieses Modell ursprünglich entwickelt hat, nannte ein ganz anderes Beispiel, um das zu verdeutlichen. Er sagte, eine Diät zu machen ist etwas ganz anderes, als hungern zu müssen, obwohl das Ergebnis auf den ersten Blick das gleiche ist. Ich möchte dieses Modell jetzt noch einmal in den schwierigen Wörtern erklären, so ähnlich wie sie Peter Bartelheimer benutzt. Er, von dem habe ich sozusagen die Zeichnung übernommen, ist kein Behindertenpädagoge und auch kein Sozialpädagoge, sondern Volkswirt und Politologe. Und er beschäftigt sich eigentlich mit dem Arbeitsmarkt und mit Fragen von Gerechtigkeit in Deutschland. Er sagt, sinngemäß, ich gebe es nicht genau wortwörtlich wieder, die Verteilung der materiellen Ressourcen und der Rechtsansprüche innerhalb einer Gesellschaft sind die grundlegende Bedingung für Teilhabe. Um diese aber verwirklichen zu können, brauchen Individuen zum einen individuelle Umwandlungsfaktoren im Sinne von Fähigkeiten und gesellschaftliche Umwandlungsfaktoren im Sinne von Infrastrukturen, die Umwandlung genereller Teilhabemöglichkeiten in konkrete Verwirklichungschancen erlauben. Das Teilhabeergebnis oder die Lebenslagen der Menschen sind dann aber daraufhin zu bewerten, ob auch andere Ergebnisse möglich gewesen wären. Das heißt, ob die gesellschaftlichen Umwandlungsfaktoren auch Wahlmöglichkeiten und Entscheidungsspielräume für die Person eröffnen. Peter Bartelheimer hat sich noch mehr Gedanken über Teilhabe gemacht und das, was Teilhabe bedeutet. Er sagt, Teilhabe ist historisch relativ. Das bedeutet, das, was wir unter Teilhabe verstehen, verändert sich im Laufe der Zeit und war vielleicht im Mittelalter etwas ganz anderes, als es heute ist und ist vielleicht in China auch etwas anderes, als es bei uns ist. Teilhabe ist mehrdimensional. Teilhabe bezieht sich auf verschiedene Lebensbereiche, wie zum Beispiel Arbeit, Familie oder Freizeit. Ein Mensch kann sich zum Beispiel mit den Kollegen bei der Arbeit sehr wohl fühlen, aber er hat wenig Freunde und wünscht sich in der Freizeit viel mehr Kontakte. Bei Teilhabe gibt es nicht nur ein einfaches Drinnen oder Draußen, sondern es gibt mehrere Abstufungen von Teilhabe. Ich kann zum Beispiel viele lockere Bekannte haben, aber nur wenige wirklich gute Freunde. Ich kann zwar in einem Sportverein aktiv sein, aber ich habe keine Lust, da auch jede Weihnachtsfeier und jedes Sommerfest mitzumachen. Teilhabe ist ein dynamisches Konzept. Meint, die Beziehungen eines Menschen verändern sich im Laufe seines Lebens. So verändert sich auch die Teilhabe und das Teilhabebedürfnis. Aus einem Partylöwen in den Jugendjahren kann später ein Stubenhocker werden, der am liebsten vor dem Fernseher hängt und Fußball guckt. Wir verlieren im Laufe unseres Lebens alte Schulfreunde aus dem Blick und gewinnen andere hinzu. Und das ist auch in Ordnung. Teilhabe für Menschen mit Behinderungen zu erreichen. Teilhabe meint, selbst aktiv zu werden. Und das gilt für alle Menschen, das heißt auch für Menschen mit Behinderungen. Teilhabe für Menschen mit Behinderungen zu erreichen ist deshalb niemals fertig. Es ist kein Projekt, kein Jahresziel, sondern es ist eine Daueraufgabe. Und es ist nicht etwas Zusätzliches, sondern es ist der Kern und das zentrale Leitziel der Arbeit. Jetzt habe ich zu früh geklickt, Entschuldigung. Für mich ist Teilhabe der Hauptgrund dafür, warum personenzentrierte Begleitung von einer Orientierung am Sozialraum ergänzt werden muss, weil hier die notwendigen Bedingungen für gelingende Teilhabe geschaffen werden. Was ist nun der Sozialraum? Und da orientiere ich mich an einer älteren Definition. Ich weiß, es gibt durchaus neuere Verständnisse davon, was Sozialraum sein könnte. Und es sind schon ganze Bücher darüber geschrieben worden. Mir ist klar, man kann es sehr unterschiedlich sehen. Ursprünglich kommt der Begriff allerdings aus Frankreich von Pierre Bourdieu und seinen Kollegen. Und sie sagen, dass der Sozialraum zwei Seiten hat. Auf der einen Seite ist der Sozialraum ein konkreter Ort. Ein Sozialraum besteht aus Straßen, Häusern, vielleicht einem Park oder Spielplatz, Geschäften, Schulen und so weiter. Manchmal ist ein Sozialraum auch gleich ein politischer Raum, also zum Beispiel ein Stadtteil oder ein Stadtbezirk. Ein Sozialraum kann für den einzelnen Menschen unterschiedlich groß sein. Für Menschen, die kaum laufen können und die Schwierigkeiten in der Orientierung haben, ist der Sozialraum, in dem sie sich bewegen, vielleicht nur sehr klein. Er besteht dann vielleicht nur aus einer Straße oder sogar nur aus der eigenen Wohnung. Für andere Menschen findet der Sozialraum, in dem sie sich bewegen, im Internet statt und umfasst daher die ganze Welt oder zumindest die ganze Welt, die Internetzugang hat. Deshalb besteht der Sozialraum nicht nur aus Gebäuden, Straßen, also aus Dingen, die man anfassen kann. Vielmehr geht es darum, wie die Menschen miteinander leben. Welche Gruppen gibt es und nach welchen Regeln leben sie zusammen? Wo halten sich die Menschen gerne auf? Welche Orte meiden sie und warum? Und wer kennt wen? Genau genommen gehören beide Seiten zusammen. Denn es macht einen Unterschied, ob die Menschen in einem schicken Villenviertel leben oder in einer Hochhaussiedlung. Es macht einen Unterschied, welche Geschäfte und Vereine es gibt. Ob die Menschen Arbeit haben oder ob die Bewohner vielleicht längst aufgehört haben, auf eine Arbeitsstelle zu hoffen. Es macht einen Unterschied, ob viele junge Familien dort leben und Kinder durch die Straßen ziehen oder ob Senioren den ganzen Vormittag auf den Postboten warten, in der Hoffnung, mit ihm ein kleines Schwätzchen zu halten. Aus dem Wort Sozialraum kann man deshalb die Grundidee sozialraumorientierter Arbeit ableiten, wie es Riege und Schubert formuliert haben. Diese Idee lautet, alle Menschen sollen als Bürger mit gleichen Rechten und Pflichten in ihrer Gemeinde so selbstbestimmt und integriert leben können, wie sie es wünschen. Teilhabe und Ausgrenzung erkennen wir an Orten. Und sie sind in die Orte eingeschrieben. Das verleitet dazu, mal mit offenen Augen durch die Stadt zu gehen und zu gucken, ob wir tatsächlich den Sozialraum sehen können. Aber Teilhabe und Ausgrenzung entstehen in den Begegnungen von Menschen, das heißt im gesellschaftlichen Sozialraum. Und nur dort können wir sie wirklich beeinflussen. Wenn wir von diesem Gedanken ausgehen, dass Teilhabe und Integration erst im Sozialraum entstehen und auch nur dort wirklich beeinflusst werden können, dann müssen wir akzeptieren, dass Sozialraumorientierung nicht etwas Zusätzliches ist, ein nice to have für Dienste der Behindertenhilfe, die sich damit entschmücken können. Sozialraumorientierung muss dann zusammen mit der Personenorientierung eine zentrale Ausrichtung der Arbeit werden. Wie kann das aussehen? Ich bediene mich hier einer Auflistung, die viele von Ihnen wahrscheinlich schon kennen, weil sie in der sozialen Arbeit und auch in der Kinder- und Jugendhilfe weit verbreitet ist und bereits in der Behindertenhilfe aufgegriffen wurde. Also auch dort, Iris Beck und Daniel Franz haben das schon zitiert. Der Kern unserer Arbeit, und das werden sicherlich viele von uns bestätigen, liegt auf der fallspezifischen Ebene. Wir versuchen, die individuellen Problemlagen einer Person mit einem möglichst maßgeschneiderten Netz von Hilfen zu beheben oder doch zumindest zu mildern. Ich glaube, es ist bereits deutlich geworden, dass wir bereits auf dieser Ebene keine gute Arbeit leisten können, wenn wir die Lebenswelt der Person und ihr soziales Umfeld nicht beachten und versuchen, mit einzubeziehen. Sozialräumliches Arbeiten fängt aber eigentlich eher auf der fallübergreifenden Ebene an und zeigt ihre ganze Kraft erst auf der fallunspezifischen Ebene. Die fallübergreifende Ebene ist dabei noch etwas, mit dem die meisten Einrichtungen und Dienste der Behindertenhilfe noch etwas anfangen können, wenn sie beginnen, über Sozialraumorientierung nachzudenken. Hier gilt es, die Problemlagen bestimmter Zielgruppen zu erkennen und zu verstehen. Und aus dem Verstehen der Ursachen werden Hilfe und Angebote entwickelt, die die Benachteiligung und Diskriminierung beseitigen sollen. Die aber, und das ist der Unterschied zur fallspezifischen Ebene, von allen Menschen im Sozialraum genutzt werden können und sollen. Solche Angebote können funktionieren, wenn sie die Interessen vieler Menschen im Sozialraum treffen. Oft genug aber müssen gerade klassische Anbieter der Behindertenhilfe feststellen, dass ihre integrativen Kinderfreizeiten oder Discoabende für Menschen mit und ohne Behinderung in Wirklichkeit nur von ihren Kundinnen und Kunden genutzt werden. Die fallunspezifische Ebene fragt deshalb nicht, was brauchen Einzelne im Sozialraum, sondern sie fragt danach, was wir tun können, um die Lebensqualität möglichst vieler zu verbessern. Die Antwort darauf können allerdings meistens die Menschen nur selbst am besten geben. Daher setzt die fallunspezifische Ebene nicht bei einer Sozialraumplanung am Schreibtisch an, sondern am besten vor Ort. Angebote, die daraus entstehen, sind für viele von vielen. Das heißt, die Zuständigkeiten für bestimmte Zielgruppen werden aufgehoben und die Initiative von allen ist willkommen. Fallunspezifische sozialräumliche Arbeit hat deshalb einen stark vorbeugenden Charakter. Sie soll Ausgrenzung verhindern, nicht rückgängig machen. Fallunspezifische sozialräumliche Arbeit ist in ihrem Kern deshalb inklusive Arbeit. Denn sie soll Teilhabe sichern, dort, wo sie ursprünglich entsteht oder behindert wird. Das Ziel sozialraumorientierter sozialer Arbeit ist, wie Hinte und Drees 2007 geschrieben haben, die Veränderung und Gestaltung sozialer Räume und nicht die wie auch immer geartete, gezielte Beeinflussung psychischer Strukturen von Menschen. Eine solche Orientierung am Sozialraum soll die folgenden Prinzipien achten, die ebenfalls Herr Hinte formuliert hat. Und ich hoffe, ich gebe die Prinzipien jetzt richtig wieder, auch wenn ich meine eigenen Worte dazu verwende. Sozialraumorientierung fängt beim Willen und bei den Interessen der Menschen an. Grundprinzip ist auch selber machen statt betreuen oder betreut werden. Ich glaube, das ist auch im Lied am Ende des Filmbeitrags ganz deutlich geworden. Die Chancen und Möglichkeiten vor Ort nutzen. Angebote nicht für Einzelne, sondern für alle machen. Und nicht alleine, sondern zusammen etwas machen. Das ist in Richtung von Diensten und Einrichtungen getragen, die sich ja häufig nur für bestimmte Teile des Sozialraums zuständig sehen. Das bedeutet, verschiedene Dienste und Einrichtungen arbeiten zusammen. Das klingt jetzt erst einmal ganz prima. Alle machen mit, alle leben glücklich zusammen im Sozialraum. Und ich könnte jetzt aufhören und mit neuen Ideen Sie in die weitere Tagung entlassen und Sie den weiteren Tag genießen lassen. Aber wenn Sie dann abends nach Hause fahren oder morgen bei der Arbeit sind, fällt Ihnen sicherlich schnell auf, dass es ganz so einfach nicht sein kann. Sonst würden es ja alle schon machen. Deshalb möchte ich die Probleme nicht verschweigen. Menschen sind immer zuerst in der Gemeinde. Das ist ein Grundgedanke. Erst durch die klassischen Einrichtungen der Behindertenhilfe werden sie dort herausgenommen. Und da scheint es schon manchmal ziemlich verrückt, wenn eine große Wohneinrichtung am Rande einer kleinen Stadt behauptet, sie würden jetzt sozialraumorientiert arbeiten. Da wird dann auf dem Weihnachtsmarkt auch ein Stand der Tageswerkstätte angeboten. Oder es gibt eine Behindertensportgruppe im örtlichen Turnverein. Ich unterstelle jetzt einfach mal, dass von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern da wirklich der Versuch unternommen wird, mehr Kontakt zwischen den Bewohnern und den Bewohnern des Dorfs herzustellen. Aber Sozialraumorientierung ist das noch lange nicht. Solche Aktivitäten verschleiern tatsächlich viel mehr und verdecken den halbherzigen Versuch klassischer Sondereinrichtungen, den selbstgeschaffenen sozialen Ausschluss wieder rückgängig zu machen. Die fallspezifische Ebene der Sozialraumorientierung zeichnet sich stattdessen vom Gegenteil aus und wird von dem Prinzip getragen, dass die Hilfe zu den Menschen kommen muss, wo sie ursprünglich leben, und nicht umgekehrt die Menschen zu den Hilfen gehen müssen. Fabian Kessel und Christian Reutlinger haben noch mehr Probleme zusammengetragen, über die man mit der Sozialraumorientierung stolpern kann. Da wäre das Homogenisierungsdilemma. Es meint, dass wir so tun, als wären die Gruppen, die wir im Sozialraum identifizieren können, alle mit den gleichen Eigenschaften ausgestattet. Und ich greife mal so ein paar stereotype Sätze raus und bitte Sie zu berücksichtigen, dass ich die für Vorurteile halte und nicht für die Realität. Also beispielsweise Sätze wie: Den Menschen mit Lernschwierigkeiten in unserem Stadtteil ist die Lokalpolitik doch egal. Oder: Die Italiener reden immer so laut und machen die ganze Nacht Party. Oder: Alle Mütter brauchen und wollen einen Ganztagskrippenplatz. Oder: Die alten Menschen wollen vor allem in Ruhe gelassen werden. Und dann beim Stadtteilfest gibt es einen Stand von der Wohneinrichtung für Menschen mit Behinderung. Es gibt einen Stand der Kinderkrippe und eine Sitzecke für die Seniorinnen und Senioren neben der Tanzfläche für die Italiener. Das Präventionsdilemma bedeutet, dass sozialraumorientierte Arbeit vor allem Teilhabechancen von Menschen verbessern soll, die in schwierigen Lebenssituationen leben und bislang wenig Möglichkeiten gesehen haben, ihre eigene Situation ohne Hilfe zu verbessern. Wenn man aber nun gezielt nach diesen Menschen sucht, um ihnen Unterstützung anzubieten, macht man genau das, was man verhindern will. Sie werden gekennzeichnet und gebrandmarkt als besondere Menschen, als Menschen, die Hilfe brauchen, und nicht als gleichberechtigte Bürgerinnen im Gemeinwesen. Das Vernetzungsdilemma zeigt, wie sehr wir doch immer noch in Einrichtungen und Institutionen denken. Dort, wo Menschen bereits in Gemeinschaften und Initiativen von mehreren Menschen zusammenarbeiten, sich in Vereinen organisieren, da kann man diese bestehenden Netzwerke gezielt unterstützen. Damit erreicht man aber noch lange nicht die Menschen, die bislang über kein gutes Netz verfügen. Solche Menschen zu erreichen, bleibt schwierig. Ein Beispiel, das fällt mir insbesondere aus Deutschland ein, aber ich vermute, Sie haben da ähnliche Erfahrungen, sind die sehr hochaltrigen Familien, in denen erwachsene Menschen mit Behinderungen leben, die jetzt ins Seniorenalter kommen. Wir haben dort es mit Familien zu tun, die den Nationalsozialismus noch selbst erlebt haben und wo Eltern aus gutem Grund Misstrauen gegen klassische Behindertenhilfe entwickelt haben. Diese Familien sind schwer zu erreichen und wir erreichen sie nicht durch die uns bekannten Netzwerke und Strukturen. Aber vielleicht mit Sozialraumorientierung wird es möglich, über die Hintertür, das heißt über einen Sportverein oder eine andere Aktivität der Eltern, auch zu diesen Eltern Zugang zu finden. Schließlich das Milieudilemma. Auch sozialraumorientierte Arbeit hat das Problem, und das sehen wir so ähnlich auch beim Thema freiwilliges Engagement und Ehrenamt, dass sie meistens die Menschen erreicht, die sowieso schon gut organisiert sind, über Bildung und Geld verfügen und es sich deshalb wortwörtlich leisten können, sich im Sozialraum zu engagieren. Kessel und Reutlinger vermuten, dass diese Probleme, diese Dilemmata nicht grundsätzlich auflösbar sind. Das heißt, wir werden mit ihnen immer zu tun haben und wir stehen immer in der Gefahr, diese Probleme selbst hervorzurufen, wenn wir sozialräumlich arbeiten. Aber es hilft, diese Probleme vorher zu kennen und sich immer wieder zu reflektieren und das Eigenhandeln immer wieder zu hinterfragen. Haben wir es uns zu leicht gemacht? Müssen wir unsere Arbeit doch verändern und weiterentwickeln? Wie können wir es schaffen, dass diese Probleme nicht überhand nehmen? Damit komme ich zum letzten Teil des Vortrags und der Frage, wohin könnte die Reise gehen? Ich glaube, das eine oder andere kommt Ihnen jetzt schon bekannt vor, was ich jetzt sage, denn ich habe es schon vorher vorbereitet. Zunächst werfe ich einen Blick in den Sozialraum und frage, wie der sich verändern kann oder sollte. Und ich greife hier auf einen Ansatz zurück, der aus Großbritannien und der dortigen Behindertenhilfe kommt, dem Community Care. Kai-Uwe Schablon hat Community Care so erklärt. Im Community Care-Modell soll Unterstützung in erster Linie im eigenen sozialen Netzwerk der Menschen geleistet werden. Dann durch die regulären gesellschaftlichen Einrichtungen und erst dann ergänzend durch professionelle Dienste. Dieser Gedanke ist übrigens auch in der UN-Konvention ganz deutlich formuliert und verankert. Alle Menschen, auch Menschen mit Behinderung, haben das Recht, die regulären Dienste und Angebote im Sozialraum zu nutzen. Niemand darf aufgrund einer Beeinträchtigung abgewiesen werden. Dieser Anspruch überfordert sicherlich heute noch einige allgemeine Einrichtungen. Aber spezielle Dienste sollen möglichst nicht mit Ersatzangeboten einspringen, sondern sollen die regulären Dienste unterstützen und beraten. Und ich glaube, hier gibt es einen riesigen Bedarf und ein großes Handlungsfeld für die Anbieter von Hilfen von Menschen mit Behinderung, aber es würde eben auch Weiterentwicklung erfordern. Damit der Sozialraum eine Zuständigkeit für alle Bürger wahrnehmen kann, braucht es darüber hinaus auch Veränderungen im Sozialraum selbst. Und ich skizziere hier ganz kurz den Vorschlag des Deutschen Vereins, also einer Arbeitsgemeinschaft von Leistungsträgern und Leistungsanbietern, die zur Teilhabeplanung Folgendes vorschlagen. Örtliche Teilhabeplanung bedeutet zunächst, barrierefreie und öffentliche Infrastruktur zu schaffen. Dann ein auf Inklusion ausgerichtetes Hilfesystem aufzubauen. Und da könnte vielleicht der Community-Care-Ansatz weiterhelfen. Außerdem die Öffentlichkeit für Diskriminierung zu sensibilisieren und ein Bewusstsein für Solidarität zu schaffen. Und dann mit einem Wink in Richtung auf das klassische System der Hilfen. Das Hilfesystem sollte sich als Unterstützungssystem verstehen und in diesem Sinne handeln. Kommunale Teilhabeplanung rückt zwar insbesondere Bürgerinnen und Bürger mit Behinderungen in den Blick, Aber wenn Sie sich diese Punkte anschauen, dann können sie durchaus auch geeignet sein, Sozialraum im Ganzen weiterzudenken und Planungen für alle Menschen darauf zu beziehen. Da haben wir wieder den Tim und die Frage, wie müssen sich die individuellen Hilfen verändern? Ich habe diese Idee von dem Puzzle von Laurenz Aselmeier und seinen Kollegen übernommen, die sagen, dass es heute nicht mehr ausreicht, Menschen mit Behinderungen ein Rundum-Sorglos-Paket anzubieten, wo alle notwendigen Hilfen inklusive sind. Im Sinne von, ich mache dir deine Probleme weg. Sondern die Hilfen sollen ineinandergreifen wie ein Puzzle. Ich habe aber in der Vorbereitung dieses Vortrags gemerkt, dass ich hier doch sehr stark ganz klassisch orientierte Angebote der Behindertenhilfe aufgelistet habe und eigentlich damit meinen Grundansatz dieses Vortrags verlassen habe. Das heißt, eigentlich brauchen wir nicht ein Puzzle, in dem die Teile zueinander passen, sondern womöglich braucht Tim gar nicht so viele spezialisierte Hilfen, sondern eher offene und flexible Hilfen, die ihn einerseits in konkreten Lebensproblemen ganz klar vor Ort unterstützen und dann auch deutlich sichtbar sind und helfen, aber in anderen Situationen vielleicht auch wieder stärker in den Hintergrund rücken und Tim nur beraten und damit ganz flexibel sich auf seine jeweilige Lebenssituation einstellen können. Es kommt daher also nicht auf eine Deinstitutionalisierung an, sondern eher eine Reinstitutionalisierung, wie Schäfers sagt. Organisationen sind demnach Vermittler zwischen individuellen Bedarfen von Menschen und Veränderungen im Sozialraum. Umgekehrt ermöglichen Organisationen als strukturierter Raum oft erst die Einbindung einer Person in den Sozialraum. Albrecht Rohrmann sagt dazu, das lokale Gemeinwesen muss man sich vorstellen wie ein Zusammenspiel der Aktivitäten der dort lebenden Menschen und der dort angesiedelten Organisation. Dies erfordert vielerorts ein Umdenken innerhalb der heilpädagogischen Organisation, die vor allem beim fachlichen Selbstverständnis der Mitarbeiter beginnt und die von ihrer Haltung getragen wird. Es geht deshalb nicht um die Regeln, die auf dem Papier stehen, sondern um die Regeln, nach denen gehandelt wird. Und hier habe ich Ihnen noch einmal ein Negativbeispiel mitgebracht. Eine Leitungskraft eines Anbieters offener Hilfen sagte einmal in einem Interview, ich habe in letzter Zeit das Gefühl, dass wir wieder mehr arbeiten wie früher im Wohnheim. Und die Interviewerin fragt, woran merken Sie das? Unser Bulli wird wieder häufiger für Gruppen ausgeliehen. Personenzentriertes Arbeiten zeigt sich aber darin, dass man mit jeder Person individuelle Termine verabredet. Wird der Gemeinschaftsbulli oft ausgeliehen, kann das ein Zeichen dafür sein, dass es wieder viele Gruppenangebote gibt. Aber das sind nicht unbedingt die Angebote, die sich die Nutzer selbst überlegt hätten, obwohl sie vielleicht auch gerne mitfahren, bevor gar nichts los ist. Es kommt also auf die Mitarbeiter an. Und damit auf deren Kompetenzen und den Kompetenzen der Unternehmen. Wir haben einmal das Wissen, die Erfahrung, die Kompetenz der Mitarbeiter und wir haben Strukturen in den Einrichtungen. Vielleicht Gebäude und Autos, vielleicht aber auch eher Regeln des Zusammenarbeitens. Ich behaupte, man kann aus diesen Kompetenzen in Unternehmen diejenigen herausfiltern, die Kernkompetenzen sind. Das ist ein betriebswirtschaftlicher Ansatz und es wird danach gefragt, was können wir besonders gut? Was können wir besser als die anderen? Das heißt, wie unterscheiden wir uns auch von Wettbewerbern? Die Frage ist außerdem, können wir diesen Vorteil auch lange halten oder ist es nur ein ganz kurzfristiger Vorteil? Ist diese Kompetenz also nachhaltig? Schließlich, was wir in einem Bereich besonders gut können, können wir das vielleicht auch auf andere Bereiche übertragen? Und schließlich, was vielleicht für uns das Wichtigste ist, welche unserer Kompetenzen ist für unsere Kunden besonders wichtig? Der Kernkompetenzenansatz scheint mir geeignet, um passgenaue Lösungen für Einrichtungen und Dienste vor Ort zu entwickeln, weil die Kunden jeweils auch vor Ort sind. Wenn Sie Mitarbeiter, Kunden, andere beteiligte Firmen, und Alphanova hat ja heute hier auch viele Kooperationspartner eingebunden, aber auch andere Akteure im Sozialraum und die Kostenträger fragen, was Ihrer Ansicht nach die größte Kompetenz in der Einrichtung ist und welche Kompetenz deren Ansicht nach die wichtigste ist, dann können Sie die Ergebnisse einer solchen Befragung in diese Tabelle eintragen. In die Spalten tragen Sie ein, welche Kompetenzen kurz- oder langfristig genutzt werden können. Und in die Zeile kommt jeweils, ob es eine Kompetenz ist, in der Sie schon richtig gut sind oder eine Kompetenz, die Sie vielleicht noch weiterentwickeln müssen. Ups, Entschuldigung. Ganz so weit war ich noch nicht. Tut mir leid. Basiskompetenzen, das sind die Kompetenzen unten links. Das sind die, in denen wir jetzt noch nicht so gut sind und die auch für unsere Kunden nicht so wichtig sind. Zum Beispiel bei Dienstleistungen der Behindertenhilfe eine gut funktionierende Buchhaltung. Es wäre Quatsch zu sagen, wir machen jetzt die Buchhaltung zu unserer Kernkompetenz und darin entwickeln wir uns weiter. Ich glaube, da sind wir uns einig. Auch wenn, das ist auch klar, eine gut funktionierende Buchhaltung für das Unternehmen wichtig ist. Chaos führt da nicht unbedingt zu einem langen Fortbestand im Unternehmen. Kompetenzen, die unseren Kunden wichtig sind, aber in denen wir vielleicht noch nicht so gut sind, könnte man als Schlüsselkompetenzen bezeichnen. Ich nehme da mal als Beispiel vielleicht ein Projekt, das im letzten Jahr durchgeführt wurde. Das ist jetzt ein ausgedachtes Beispiel, in dem es darum geht, Menschen mit schwerwiegenden Verhaltensproblemen neue Angebote zu ermöglichen. Ein solches Projekt hat für die Nutzer, für die Kunden einen sehr großen Vorteil und in der Regel auch für die Kostenträger. Auch die sehen das Problem und suchen nach angemessenen Lösungen. Deshalb könnte dieses Projekt eine Schlüsselkompetenz sein und Sie sollten versuchen, die Erfahrungen und das Wissen der Mitarbeiter und die Strukturen, die Sie entwickelt haben, zu sichern und zu verstetigen und dieses Know-how weiter zu nutzen. Wenn das geschafft ist, haben Sie es vielleicht mit einer Kompetenz zu tun, die das Potenzial hat, eine Kernkompetenz zu werden, also oben links. Solche Kompetenzen haben Sie zwar schon abgesichert, aber sie sind noch nicht auf das ganze Unternehmen übertragen, sondern sind vielleicht nur in einem Teilbereich erkennbar. Da wäre dann die Frage, ob diese Kompetenzen, die das Team aus dem Projekt Verhaltensprobleme entwickelt hat, ob sie das nicht auch auf andere Angebote übertragen können, ob es da nicht wichtige Erfahrungen gibt, die weiter genutzt werden können. Und mit dem Blick auf Sozialraumorientierung, ob das nicht auch etwas ist, was sie anderen anbieten können, wo sie Beratungs- und Unterstützungsleistungen für reguläre Dienste anbieten können. So könnte am Ende aus diesem kleinen Projektchen eine Expertise werden, die stabil, sicher und wichtig ist, sodass sie eine langfristige Kernkompetenz der Einrichtung darstellt. Inzwischen gibt es Veröffentlichungen aus der Betriebswirtschaft, die von regionalen Kernkompetenzen sprechen. Gemeint ist damit, dass ganze Regionen versuchen, gemeinsam zu arbeiten, um neue Kunden zu gewinnen und einen attraktiven Standort für neue Firmen zu bilden. Ich halte das durchaus für eine interessante Erweiterung des Sozialraumgedankens und die Frage, ob nicht auch Sozialräume sowas wie Kernkompetenzen entwickeln können. Letztlich kann es keine einheitliche Lösung für alle Einrichtungen und Dienste geben. Lösungen müssen vielmehr zu den Bedingungen vor Ort und in den Sozialraum passen. Der Kernkompetenzenansatz ist für mich eine Idee, mit dieser Frage umzugehen, wie wir Personenorientierung und Sozialraumorientierung zusammenbringen können, auch wenn ich diesen Ansatz hier jetzt nur kurz anreißen konnte. Aber es braucht in jedem Fall die Mitwirkung aller Beteiligten im Sozialraum, um ihn so weiterzuentwickeln, dass allen Menschen echte Teilhabe ermöglicht wird. Und in diesem Sinn möchte ich mit den Worten einer Kundin der Lebenshilfe Wien meinen Vortrag beschließen. Ich habe vorher abgestimmt, dass ich tatsächlich hier die Öffentlichkeitsarbeit eines Mitbewerbers vorbringen darf. Sie hat für mich das zentrale Anliegen meines Vortrags besser zusammengefasst, als ich es, glaube ich, konnte. Und ich sage es lieber auf Hochdeutsch, denn Österreichisch wird bestimmt nicht gut klingen, wenn ich das sage. Selber denken, selber machen, selber tun. Das ist Inklusion. Vielen Dank.